ARD. Fast die Hälfte der Hausärzte sind über 60 Jahre alt. Wo kommt jetzt der Nachwuchs her?
Schwanger in der Politik wie Ministerin und Bürgermeisterin angefeindet werden.
Und Unternehmer gründen eine eigene Fluggesellschaft, damit der Regionalflughafen attraktiv bleibt.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen, heute ist Dienstag, der 2. September. Tanja Hausstetter und Philipp Lakomi sind für euch da. Hallo und einen guten Start euch in den Tag.
Guten Morgen. Einen guten Hausarzt zu finden, das ist teilweise gar nicht so einfach, finde ich. Und da meine ich jetzt gar nicht die Qualität. Ne? Ich rede erstmal überhaupt darüber.
Überhaupt jemanden zu finden.
Ganz genau. Ich höre es gerade auch immer bei mir im Freundeskreis. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber immer wieder kommt die Aussage, Dr. XY ist jetzt in Rente gegangen. Keine Ahnung, was ich jetzt mache. Mal gucken, ob ich jemanden finde, wohin ich gehe oder so.
Vor allem auf dem Land ist auch nicht nur ein Gefühl. 4 von 10 Hausärzten sind inzwischen 60 Jahre oder älter. Das heißt, die gehen bald alle nach und nach in Rente. Das sind Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Dagegen wird aber auch schon was gemacht. Dazu kommen wir dann gleich.
Ja, und es ist auch dringend notwendig, dass was gemacht wird, weil so ein Arzt oder eine Ärztin, die versorgen im Schnitt rund 1300 Patientinnen und Patienten, so grob gerechnet, das ist natürlich von Region zu Region unterschiedlich. Und wenn da also jetzt so ein paar Ärzte in Rente gehen oder viele, wird es vermutlich noch schwieriger werden, einen Termin zu bekommen oder keine Ahnung, man wartet noch länger und ich warte jetzt im Schnitt schon eine gute Stunde bei meiner Ärztin, mit Termin übrigens.
Ja, im schlimmsten Fall kann es dann immer so sein, dass man dann gar keinen Arzt mehr findet, wie du ja schon gesagt hast, weil die Ärzte, die noch da sind, keine neuen Patienten mehr aufnehmen.
Ja, habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Unser Kinderarzt zum Beispiel auch. Ja. Laut Prognosen der Robert-Bosch-Stiftung fehlen schon heute mehr als 5000 Hausärzte und in den nächsten 10 Jahren werden demnach etwa 11.000 Hausarztstellen nicht besetzt sein.
Wir wollen mal eben drauf schauen, woran das liegt. Mhm. Also zum einen werden wir Menschen immer älter, haben aber trotzdem unsere Krankheiten im Alter. Die gehen ja nicht weg, bloß weil wir älter werden. Und wir müssen immer wieder betreut werden vom Arzt. Der hat also grundsätzlich mehr zu tun.
Genau. Dann haben Hausärzte auch mit viel Bürokratie zu kämpfen, sagen sie. Und insgesamt einen ziemlich hohen Arbeitsdruck. Laut Kassenärztlicher Vereinigung arbeitet ein selbstständiger Arzt etwa 53 Stunden pro Woche. Das ist schon eine Menge, finde ich. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum sich immer mehr Ärzte lieber anstellen lassen. In einer Klinik zum Beispiel. Also die hoffen irgendwie, dass sie da geregelte Arbeitszeiten haben.
Ja, also ich habe es auch in der Familie mitbekommen. Du hast halt auch einfach sehr viel Verantwortung. Mhm. Und ich kann schon nachvollziehen, dass Menschen da dreimal drüber nachdenken, ob sie das sich jetzt wirklich antun mit einer Praxis. Diese ganzen Probleme sind generell nicht neu, aber es gibt ein paar neue Ansätze, wie man damit jetzt umgeht.
Ja, zum Beispiel, wer Arzt werden will, der braucht in der Regel einen ziemlich guten Notendurchschnitt. Also früher war das immer 1,0 oder so. Und einige Bundesländer haben das als Chance gesehen und die vergeben fast 8% der Studienplätze, die sie haben, über die sogenannte Landarztquote. Heißt, auch ohne den Super-Abi-Durchschnitt kann man da Medizin studieren, wenn sich die Studierenden verpflichten, nach dem Studium 10 Jahre lang dann auf dem Land zu arbeiten und zu praktizieren.
Und da natürlich vor allem in Regionen, die unterversorgt sind. Bayern bietet das zum Beispiel an und auch NRW.
Ich finde es einfach toll, dass der Staat uns dafür eigentlich dann den Studienplatz gibt, dafür, dass wir uns eben verpflichten und dass eben auch die Abiturnote nicht zählt und dass dafür halt Berufserfahrung zählt, eine Ausbildung, Ehrenamt, wie es jetzt bei mir der Fall ist, oder eben dieser Medizinertest.
Das ist Stefanie Leibold. Sie ist Medizinstudentin in Bayern und ist begeistert, weil das für sie halt eine große Chance war. Sie hat erst eine Ausbildung als Rettungssanitäterin gemacht und will jetzt halt Ärztin werden.
Die ersten Absolventen des Programms, die sollen im nächsten Jahr fertig werden und danach werden sie dann zu Fachärzten für Allgemeinmedizin weitergebildet.
Und für manche junge Menschen, die vielleicht auch selbst vom Land kommen, ist das ja vielleicht auch eine schöne Vorstellung, dort zu arbeiten.
Ja. Ich weiß, dass es eben wenig Ärzte auf dem Land gibt und wie die Versorgung da ist und deshalb finde ich das einfach gut, da dann auch zu sein, der Ansprechpartner für die Leute zu sein und eben die Menschen, die Patienten auch eigentlich von jung bis dann eben alt auf dem Land, wie es da eben auch ist, zu begleiten.
Da darf dann aber nichts dazwischen kommen, also dass man irgendwie doch die Region verlassen will, sich verliebt oder Gott weiß was, ne, wegzieht. Weil dann droht den Ärzten zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen eine Geldstrafe von bis zu 250.000 Euro.
Hier in Sachsen gibt es noch ein Modellprojekt, mit dem man versucht, junge Mediziner zu gewinnen. Da werden Medizinstudienplätze an der ungarischen Universität Pécs vergeben, finanziert von der Kassenärztlichen Vereinigung in Sachsen, den Krankenkassen und dem Freistaat. Normalerweise kostet so ein Medizinstudium bei einer Studiendauer von 6 Jahren ungefähr 45.000 Euro. Also
Lohnt sich, ne?
Lohnt sich, wenn du die nicht bezahlen musst,
kann man schon mal überlegen. Dafür müssen die Studierenden dann aber vertraglich zusichern, dass sie ihre Facharztausbildung in Sachsen machen und dann auch mindestens 5 Jahre dort praktizieren.
Schauen wir noch kurz nach Baden-Württemberg. Da werden sogenannte Landarztstipendien vergeben. Medizinstudierende bekommen für maximal 4 Jahre 500 Euro pro Monat. Dafür müssen sie sich vorstellen können, dann auch langfristig im Landkreis zu arbeiten. Und sie sollen einen persönlichen Bezug zur Region haben. Die Facharztausbildung muss dann vor Ort stattfinden und danach können die Medizinstudierenden praktizieren, wo immer sie wollen.
Unsere Kurznachrichten.
Nach dem schweren Erdbeben in Afghanistan laufen die Rettungs- und Bergungsarbeiten. Die Opferzahl ist nach Taliban-Angaben auf über 800 gestiegen. Außerdem seien mehr als 2800 Menschen verletzt und es soll noch viele Menschen geben, die unter den Trümmern gefangen sind. Die Weltgesundheitsorganisation WHO schickt jetzt medizinische Versorgung und Mitarbeiter in die Region und auch die deutsche Regierung will die Helferinnen und Helfer vor Ort unterstützen.
Auch im Sudan hat es einen Erdrutsch gegeben. Dabei sollen laut einer Rebellengruppe mehr als 1000 Menschen gestorben sein. Auslöser waren wohl tagelange Regenfälle und das, wo im Sudan sowieso schon katastrophale Zustände sind. Seit 2 Jahren herrscht da nämlich ein Bürgerkrieg und der hat dazu geführt, dass mehr als die Hälfte der Bevölkerung hungert und Millionen Menschen vertrieben wurden.
Verbraucherschützer ziehen gegen Milka vor Gericht und zwar, weil die Schokoladentafeln von Milka statt bisher 100 Gramm inzwischen 90 Gramm wiegen. Die Verbraucherzentrale sagt deshalb, das ist eine Mogelpackung. Viele kaufen die Schokolade ja schon seit 4 Jahren und gehen eigentlich davon aus, dass sich die Menge darin nicht verändert hat.
Ja, krass, muss man immer drauf gucken, ne? Ja. Zum Schluss noch eine schöne Nachricht. Es gibt einen neuen Ticketrekord in der Frauenbundesliga. Der FC Bayern München hat schon vor der Auftaktpartie gegen Bayer Leverkusen am Samstag 50.000 Tickets verkauft. Das sind so viele wie noch nie für ein Bundesligaspiel der Frauen.
In Baden-Württemberg, im kleinen Örtchen Altheim bei Ulm, ist die Bürgermeisterin zurückgetreten. Das an sich ist jetzt keine große Nachricht für uns, aber der Grund für ihren Rücktritt umso mehr. Bürgermeisterin Selina Holl wurde kritisiert, weil sie vor kurzem zum 2. Mal Mutter geworden ist und das halt als Bürgermeisterin.
Bei mir kam jetzt einfach verstärkt auch noch hinzu, ich bin jetzt frisch Mutter geworden im Mai. Und dann kam natürlich auch die Kritik, kriegt sie das hin? Kind und Haushalt und Arbeit. Und ich meine, ich muss immer dazu sagen, ich habe ja schon ein Kind und ich habe es ja seither auch hingekriegt. Und die Bedenken wurden aber immer lauter und es ist für mich natürlich sehr schade dann.
Selina Holl wurde vor 2 Jahren mit 89% der Stimmen gewählt und jetzt hat sie halt diese Anfeindungen erlebt und damit ist sie auch nicht alleine. Mehr als 2 von 3 Müttern arbeiten, aber gerade bei politischen Ämtern und Führungspositionen, da wird das immer noch hinterfragt, ne? Wie Familie und Beruf überhaupt vereinbart werden können. Ja. War ja auch bei Annalena Baerbock so, als sie zur Kanzlerkandidatin der Grünen nominiert wurde. Erinnert ihr euch vielleicht alle dran, weil das gab einen riesen Shitstorm in den sozialen Medien, viel Kritik, weil sie kleine Kinder hat.
Ja, auch die Bundesbauministerin Verena Huberts, die ist von der SPD, hat vor kurzem ihre Schwangerschaft über soziale Medien bekannt gegeben. Dafür gab es natürlich viele Glückwünsche, aber auch da Kritik. Ich lese einfach mal ein paar Zitate vor. Mhm. Mütter sollen doch an den Herd. Das arme Kind wird wohl nicht viel von seiner Mutter mitbekommen. Sowas von unnormal, dann so ein Amt anzunehmen, das weiß man doch vorher, geht gar nicht sowas. Oder neu im Job und gleich schwanger. Also das, schon irgendwie ganz ja. Schön herb.
Finde ich auch. Und vor allen Dingen zeigt das, was für ein althergebrachtes gesellschaftliches Rollenverständnis so einige Leute haben. Ne? Immer nur die Mutter, gibt keinen Vater, keine Ahnung. Also ich finde es total absurd, dass Frauen dafür im Jahr 2025 noch angefeindet werden. Und sogar Kanzler Merz hat sich nach den Anfeindungen gegenüber der Bauministerin eingeschaltet und gesagt, dass er diese Beleidigung infam findet und Eltern und Familien unbedingt unterstützt werden müssten.
Ja, und man muss halt sagen, Väter werden damit ja irgendwie nie konfrontiert, zumindest genau. Nicht, dass man es mitbekommt. Also es hat schon auch viel mit Frauenfeindlichkeit und Abwertung des weiblichen Geschlechts zu tun.
Ja, voll. Und ich meine, was stimmt, ist natürlich, dass Frauen im Schnitt auch noch 30 Stunden pro Woche mit Sorgearbeit zu tun haben, also Kinderbetreuung, Haushalt und so, ne? Und zum Vergleich, bei den Männern sind es knapp 21 Stunden, das ist ja alles untersucht worden. Und diese Sorgearbeit kommt zum Job der Frau noch dazu. Und als Bürgermeisterin oder Ministerin arbeitet Mann oder Frau, ne, laut Berichten gern schon mal 60 Stunden pro Woche. Das ist schon ein Brett, finde ich.
Runtergerechnet sind das für die Frauen dann also 13 Stunden Arbeit pro Tag und zwar an jedem Tag in der Woche, also Montag bis Sonntag, wenn man das alles zusammenrechnet. Deswegen stellt sich natürlich die Frage, welche Angebote gibt es in der Politikwelt, um Eltern zu unterstützen? Da kann man sagen, Elternzeit ist bei Politikern ziemlich kompliziert. Für normale Beamte gibt es das zwar, die Elternzeit, bei Bürgermeistern oder Landräten aber nicht überall. In Rheinland-Pfalz fehlt zum Beispiel komplett die Rechtsgrundlage. In Baden-Württemberg ist es möglich. Problem ist, eine Elternzeit kann bis zu 3 Jahre dauern. Die Amtszeit eines Bürgermeisters oder einer Bürgermeisterin dauert 5 Jahre.
Ja, ist dann irgendwie ein bisschen ungünstig, wenn du gerade gewählt bist und dann direkt mal 3 Jahre weg. Die Konsequenz kann aber nicht sein, finde ich, dass Frauen solche Jobs nicht machen können.
Ja, schauen wir mal noch auf Landtag und Bundestag. Für die Abgeordneten dort gilt, es gibt keinen Anspruch auf Elternzeit, weil das Mandat an die Person gebunden ist. Nur beim Mutterschutz dürfen Parlamentarierinnen fehlen, Väter dagegen gar nicht. Deshalb nehmen Eltern ihre Kinder manchmal auch einfach mit ins Parlament. Kennt man, also hat man vielleicht schon mal so ein, zwei Fotos irgendwie davon ja auch gesehen.
Ja, klar. Einige Länder suchen inzwischen nach Lösungen. In NRW zum Beispiel gibt es seit 2024 eine Notbetreuung im Landtag. In Bayern und im Bundestag, da gibt es Kitas, die auch für Kinder von Abgeordneten da sind. Und im EU-Parlament versucht man generell, familienfreundlicher zu werden.
Also hier und da gibt es schon Verbesserungen für Eltern, aber gerade beim Bürgermeisteramt sieht es noch schwierig aus. Und das, muss man sagen, obwohl es da starke Nachwuchsprobleme gibt. Es gibt eine Analyse vom Kölner Stadtanzeiger, ist ganz interessant. Da wurde der durchschnittliche Bürgermeister von NRW ermittelt. Er ist älter als 50, katholisch, heterosexuell und ohne Migrationshintergrund.
Ja, und bundesweit liegt der Frauenanteil im Bürgermeisteramt bei 13,5%. Und wenn man sich das so anguckt, da können wir ja nur sagen, dadurch fehlen halt auch junge weibliche Perspektiven.
In Paderborn in Nordrhein-Westfalen hat sich jetzt eine ziemlich einzigartige Geschichte abgespielt. Dort hat die Lufthansa Flüge vom Regionalflughafen Paderborn nach München eingestellt. Und dann haben sich Unternehmer zusammengefunden und einfach kurzerhand eine eigene Airline gegründet, die Strecke jetzt weiterhin fliegt.
Normalerweise gehen von Paderborn aus vor allem so ein paar Urlaubsflieger Richtung Mallorca und Ägypten. Also das ist wirklich so ein typischer kleiner Regionalflughafen. Ja. Und dass die Lufthansa die Strecke nach München im Mai eingestellt hat, das hat für ordentlich Aufregung gesorgt. Vor allem bei mittelständischen Unternehmen, sagt auch der Luftfahrtexperte Heinrich Groß-Bongardt.
Nachdem die Lufthansa die Verbindung eingestellt hat, ist Ostwestfalen ein Stück weit von der Welt abgeschnitten, muss man mal sagen.
Ja, deshalb haben die Unternehmer ein bisschen Geld zusammengekratzt. 2 Millionen Euro haben sie in die neue Airline gesteckt. Skyhub PAD heißt sie und die bietet jetzt wirklich weiterhin 3-mal täglich diese Strecke an von Paderborn nach München. Weil den Unternehmern das halt so wichtig war, an das Drehkreuz München angebunden zu sein, war übrigens, muss man auch dazu sagen, eine Initiative vom Paderborner Landrat, der das offensichtlich auch ja, als Politiker, als Standortfaktor dann irgendwie wichtig fand.
Man muss jetzt vielleicht dazu sagen, für die Strecke braucht man mit der Bahn ca. 5 Stunden, wenn alles gut läuft. Der Flieger braucht 1 Stunde plus Check-in und sowas natürlich. Ja, ist ein bisschen weniger.
Ja, bei Auto und Bahn kann halt auch immer was dazwischen kommen. Deswegen sind die Inlandsflüge für viele Unternehmen wichtig, aber das ist nicht der einzige Punkt.
Was noch viel wichtiger ist, ist die Anbindung der Region an das Luftverkehrsdrehkreuz und damit die Wahrnehmung des Flughafens. Wenn also diese attraktive Verbindung nach München nicht existieren würde, wird der Flughafen anders wahrgenommen, möglicherweise nicht so positiv wahrgenommen wie mit der Verbindung. Deswegen hat es für uns eine große Bedeutung, was die Attraktivität des Flughafens angeht, aber natürlich hat es auch eine wirtschaftliche Bedeutung.
Das war Roland Hüser, der leitet die neue Fluggesellschaft. Übrigens, eigene Flugzeuge haben die jetzt nicht gekauft, sondern die arbeiten mit einer dänischen Fluggesellschaft zusammen und bei der leihen sie sich dann die Flieger.
Dieses Projekt, also dass die jetzt da die eigene Airline haben, das finden nicht alle gut. Inlandsflüge sind schon länger in der Diskussion, weil sie schlecht fürs Klima sind. Und da gibt es natürlich auch bei dieser Geschichte Protest von Klimagruppen, unter anderem vom BUND in NRW.
Das ist einfach ökologischer Wahnsinn, in Zeiten der Klimakrise jetzt noch wieder Kurzstreckenflüge einzuführen. Wir wissen alle, dass wir 2045 klimaneutral sein müssen. Das gilt für alle Wirtschaftszweige. Und da kann man nicht sagen, wir brauchen Businessflüge von Paderborn 3-mal am Tag nach München.
Ja, in dem Fall haben sie es einfach gemacht. War denen quasi egal, was der BUND sagt. Und es war auch im politischen Interesse. Der Landrat hat es ja unterstützt. Der Flughafenchef sagt übrigens, dass die nach München eingesetzte Propellermaschine zumindest mal deutlich weniger klimaschädlich ist als die bisherigen Maschinen.
Ja, grundsätzlich ist das aber schon irgendwie gegen den Trend. Denn der Flugverkehr innerhalb von Deutschland ist in den letzten Jahren massiv eingebrochen. Er liegt nur noch bei 20% des Niveaus von 2019, wenn man jetzt die Drehkreuze Frankfurt am Main und München mal rausrechnet.
Ja, und das schadet den Regionalflughäfen. Die schreiben rote Zahlen, zumindest viele von ihnen, weil bis auf ein bisschen Urlaubsflieger zur Ferienzeit da nicht mehr so wahnsinnig viel los ist. Teilweise wird trotzdem ordentlich Steuergeld in die Regionalflughäfen gesteckt, um sie dann am Leben zu halten. Bei mir in der Region ist das irgendwie auch krass. Es gibt Leipzig-Halle, Erfurt-Weimar, dann noch Dresden. Und vor allem Dresden und Erfurt sind vom Passagieraufkommen jetzt wirklich echt klein, man hat es nicht weit nach Leipzig, also mal sehen, wie es dann irgendwie da und bei vielen anderen Regionalflughäfen so weitergeht. So, das war's für heute. Wenn ihr Lust habt, wir sind morgen wieder für euch da. Jetzt habt erstmal einen schönen Dienstag. Bis dann, ciao.
Wir hören uns, macht's gut.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.